Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Das Einzige, was ich von mir geben konnte, war, ich muss am Freitag oder Montag oder was wieder zu Hause sein. Da wird meine Tochter 5. Und der neurologische Oberarzt, der für die Station zuständig war, sagte, es geht jetzt nicht um diesen einen Geburtstag, zu dem sie wieder zu Hause sein möchten, sondern es geht um all die anderen Geburtstage, die sie erleben möchten noch.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und in dieser Folge habe ich mir eine Mama eingeladen, die etwas erlebt hat, was für jedes Elternteil ein absoluter Albtraum wäre. Von einem auf den anderen Tag, mit Baby auf dem Arm, mit Kleinkind an der Hand und mitten in den Vorbereitungen des 5. Kindergeburtstags ihres ältesten Kindes, befand Maike Köhler sich in einer medizinischen Notlage, die ihr Leben bedrohte. Und das ist an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt gerade oder insgesamt dieses Thema aus persönlichen Gründen nicht gut ertragen können oder auch wollen. Hier ganz abzuschalten, die Folge auf später zu vertagen oder einfach nochmal eine alte Folge zu hören, das ist vollkommen verständlich und wirklich nicht verwerflich. Eins kann ich aber schon mal sagen, obwohl wir gerade erst starten, das hier wird keine schwermütige Folge, es wird eine inspirierende Folge. Denn die Frau, die mir gerade gegenüber sitzt, die strahlt übers ganze Gesicht, sieht gesund und munter aus und sagt, dieser kurze Blick in die Augen meiner eigenen Vergänglichkeit hat mir eine Menge über das Leben, über meine Rolle als Mutter und über die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, beigebracht. Herzlich willkommen, liebe Maike.
Hallo, liebe Christine. Freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du mit uns diese Geschichte teilst und ja, die Erkenntnisse, die du darüber gewonnen hast. Es ist ewig her, da haben wir telefoniert, da haben wir schon mal beschlossen, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, ich weiß, dass ich wirklich mit schwerem Herzen dich angerufen habe und mit leichtem Herzen rausgekommen bin.
Wie schön.
Ja, was sehr schön war bei dem Thema. Kannst du einmal erzählen, was dir passiert ist damals? Also jetzt sind deine Kinder schon, warte, du hast es mir gerade gesagt, 8,
doch, richtig.
8, 10, 13 und 15, ne?
Richtig, genau. Fast 15, noch 14.
Ah genau. Ja, guck mal. Und also ist ja schon eine Weile her, wenn dein ältestes Kind 5 Jahre alt geworden ist, aber kannst du mir einmal erzählen, was da passiert ist?
Genau, also das war 2016, ein Tag im Januar, an dem ich gerade mit meinem Säugling, der war gerade 6 Monate alt, meine jüngste Tochter damals, unsere mittlere war gerade 2 Jahre alt geworden und die älteste wurde in wenigen Tagen 5 und ich war zwischen Kindergarten und Supermarkt und was man so alles macht, noch in Elternzeit, eigentlich gedanklich schon total, bei meinem beruflichen Wiedereinstieg, ich plante schon und hatte mit meiner Chefin gesprochen, wie wir das alles machen und war da sehr hinterher, nach dieser einjährigen Elternzeit dann auch wieder schnell einzusteigen und dann platzte mir von einem Moment auf den anderen ein Gefäß in meinem Gehirn, von dem ich nicht mal wusste, dass es da war, das da aber auch nicht zu suchen hatte in einem gesunden Gehirn. Und genau, ich landete auf der Intensivstation, auf der Stroke Unit für Menschen mit neurologischen Ausfallerscheinungen, Schlaganfällen und fand mich da wieder mit dem Säugling damals noch an der Brust. Und mein Mann saß an meinem Bett und wir verstanden die Welt nicht mehr. Also das war wirklich aus dem Nichts, völlig unvorbereitet. Ja, auf sowas kann man auch nicht vorbereitet sein.
Überhaupt nicht. Und woran hast du das gemerkt? Also gab es da Warnzeichen? Hast du Schmerzen gehabt?
Also es war so ein kalter Tag im Januar. Ich war am Ende der Stillzeit, plante auch gerade bald, jetzt stille ich ab und freute mich, dass da bald wieder mehr Freiheiten auch kommen. Und ich war aber an diesem einen Tag sehr schlapp. Ich saß zu Hause, der Kindergarten hatte noch zu, ganz frisch im neuen Jahr. Und ich saß zu Hause auf dem Teppichboden, mein Mann war im Büro. Ich war mit den Kindern und auch ein bisschen lahm und K.O. und jetzt diese Ferien sind noch lang und wann macht der Kindergarten endlich wieder auf? Und
kennen wir alle.
Ja, und war einfach erschöpft. Aber es gab wahnsinnig viele gute Gründe, erschöpft zu sein. Der lange Winter, die kurzen Tage, viel Dunkelheit, das Stillen, überhaupt drei kleine Kinder. Also es gab ganz viele gute Gründe und deswegen habe ich mich auch nicht groß gewundert. Ich war einfach total erschöpft und dachte an diesem einen Tag, ich war eigentlich eingeladen bei meiner Freundin, ja, zum wiederholten Mal. Ich hatte ihr schon mehrfach abgesagt, Verabredungen. Und auch an diesem Tag merkte ich aber irgendwie so, es ist irgendwie nicht der richtige Tag, um die Kinder jetzt, ich hätte mit dem Auto fahren müssen, auf die Rückbank zu schnallen und zu ihr zu fahren. Und sagte dann mit schlechtem Gewissen ab. Und meine Freundin fand das auch tatsächlich nicht cool. Die saß selber mit drei kleinen Kindern zu Hause und hatte sich auf den Nachmittag gefreut. Und ich sagte aber dann noch am Telefon, und jetzt, also ich sitze hier, ich bin K.O., ich werd krank. Es klappt nicht, jetzt ist mir auch noch das Bein eingeschlafen. Und wunderte mich darüber gar nicht. Ich habe noch sogar blöd gelacht. Also es war irgendwie so ganz, so, weil ich da irgendwie verquer auf dem Teppich lag und mit den Kindern, die um mich herum spielten. Und tatsächlich war das eine ganz glückliche Fügung. Zwei Stunden später rief mich ihr Mann an, dem ich bis heute dankbar bin. Der ist tatsächlich Neurochirurg in der Universitätsklinik Großhadern in München. Und rief an und sagte, du, Katrin ist übrigens beleidigt, dass du schon wieder abgesagt hast, was los? Und habe ich gesagt, du, ich bin total K.O. Und er sagt, das ist eine Berufskrankheit, wenn ich höre, irgendwas ist eingeschlafen, muss ich einmal kurz nachfragen. Und dann sagte ich, nee, du, irgendwie, also mein Bein ist irgendwie ganz, oder die rechte Seite war es eigentlich, ich konnte aber nur das Bein lokalisieren, ist irgendwie taub, immer noch nicht wieder. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann müssen wir einfach einmal kurz gucken. Hast du jemanden für die Kinder? Ruf deinen Mann an, ich kündige dich in der Klinik, in der Notaufnahme an. Und dann dachte ich, bin ich denn bescheuert? Also wie kann ich denn sowas sagen? Ja, also das ist ja irgendwie einmal so, wieso habe ich es überhaupt erwähnt? Weil ich fand das alles völlig übertrieben. Und dann war das auch wie so eine Lawine, die mich überrollte. Wir haben es tatsächlich dann brav gemacht, weil ich kam dem auch nicht aus.
Und Katrin war ja schon beleidigt. Du wolltest genau, nicht auch noch den Mann
auch
beleidigen.
Nicht auch noch, genau. Oh Gott. Ja, also glückliche Fügung, weil ich im Endeffekt haben sie mich dann nicht mehr nach Hause gehen lassen. Das war dann erst irgendwie, ich habe dann alles Mögliche gedacht. Das ist jetzt Vitaminmangel, ich hatte ganz viele Theorien und die sich dann auch teils bestätigten in der Lumbalpunktion, die man machte, alle möglichen Untersuchungen. Und ich dachte, naja, dann kann ich jetzt morgen über Nacht, sollte ich bleiben, morgen kann ich wieder nach Hause gehen. Dann durfte ich aber nicht gehen, ohne dass man einmal auch ein MRT vom Kopf macht. Und da sah man dann eben eine Hirnblutung, die aus diesem Gefäß hervorgegangen war. Und ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken, lag ich auf Intensiv. Und die Ärzte sagten, ihre Frau muss abstillen. Ich war zu gar nichts in der Lage. Ich weiß noch, ich kann mich schon an Dinge erinnern, an Lichter, an das Bett, das da, ich wurde geschoben, mein Mann rannte nebenher, viele weiße Kittel, die flogen, Türen flogen auf und wieder zu und ich lag plötzlich verkabelt. Ja, und dann war da erstmal eine ganz große Fassungslosigkeit, Leere. Also ich konnte überhaupt nicht begreifen, was da gerade passiert, weil eigentlich wollte ich ja Geburtstagskuchen backen oder zumindest für den Kuchen einkaufen gehen.
Krass.
Ja.
Und hast du die Situation in dem Moment überhaupt richtig eingeschätzt? Also war dir in dem Moment klar, wie bedrohlich die Lage ist?
Nee, in dem Moment, da war keine Angst, da war gar nichts. Da in dem Moment konnte ich noch überhaupt gar nichts begreifen. Da dachte ich einfach, ich bin im falschen Film. Weil ich hatte mich bis dato als junge, gesunde Frau und ganz normal erschöpfte Mutter gesehen. Über normal kann man jetzt diskutieren, aber erschöpfte Mutter gesehen. Und ich hatte vorher nie, ich hatte keine Vorerkrankungen. Ich hatte mir nicht mal irgendwas gebrochen oder was. Also ich war vorher, außer für die Geburten, für mich war Krankenhaus sehr positiv besetzt, weil außer die Geburten meiner Kinder, für die ich sehr dankbar war, dass sie so verliefen, wie sie verlaufen waren, war ich nie im Krankenhaus. Außer mal zu Besuch bei anderen Patienten und plötzlich war ich die Patientin.
Das ist echt schwer auszuhalten, wenn man sonst diejenige ist, die so alles zusammenhält und die den Laden am Laufen hält, ne?
Ja.
Hast du in dem Moment, also was waren so deine Gedanken? Du bist ja dann erstmal ausgefallen, das war das eine, aber zum anderen war das ja noch dieses, wie geht's jetzt weiter? Also was kommen für Schwierigkeiten und Komplikationen auf uns zu, eine Hirnblutung, das muss ja nicht immer beim Schlimmsten enden, aber es kann ja auch wirklich bleibende Schäden hinterlassen. Also was ist da so in dir vorgegangen, als du dann langsam begriffen hast, okay, das ist hier die Situation?
Also wir waren relativ lange im absoluten Ausnahmezustand und die Dinge sind einfach nur passiert. Wir waren nicht vorbereitet. Wie hätte man vorbereitet sein können? Heute habe ich so ein paar Ideen, wie man tatsächlich, ich mich bemühe, dass wir auf Ausnahmezustände vorbereitet sind als Familie. Aber damals war es einfach so, dass unser soziales Netz, das wir tatsächlich hatten, meine Eltern waren sofort da, meine Geschwister waren sofort da, die Nachbarn waren da und die haben uns schneller aufgefangen, als wir eigentlich gucken konnten. Okay. Mein Mann hat auch keine andere Wahl gehabt. Wir haben sehr mit offenen Karten sofort gespielt, sowohl im Kindergarten, was hatten wir damals? Nur den Kindergarten als Einrichtung, ja. Haben unsere Situation geschildert. Dort haben wir spüren dürfen, wie schnell auch Buchungszeiten angepasst wurden. Die beiden großen Kindergartenkinder durften zack ganz schnell bis 17 Uhr, glaube ich, bleiben. So, also da sind ganz viele Dinge passiert, die wir gar nicht steuerten. Mein Mann hat bei der Arbeit Bescheid gegeben, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden und dass er mit mir im Krankenhaus sein muss. Da war durchaus Verständnis, nicht nur. Aber auch, was sehr wichtig war, weil natürlich auch klar ist, gut, das war jetzt erstmal die ersten Wochen waren das, wo dann einfach auch besprochen wurde, mein Mann konnte von zu Hause viel arbeiten, aber es wurde auch wahnsinnig viel organisiert, hatten wir eine Familienpflegerin über die Sozialstation, das heißt, die war schneller zu Hause als ich aus der Klinik entlassen, hatten wir eine Pflegerin bei uns zu Hause in der Wohnung, darüber sprechen wir bestimmt auch noch.
Ja, was das auch
eine Erfahrung. Familie, ne? Genau. Und damals war es aber, ich war einfach wie der Stecker gezogen und mein Gehirn war abgestellt, da war keine Emotion, gar nichts. Da war wirklich nur Schockstarre erstmal. Und die Mediziner, ich war streng überwacht und es war relativ schnell klar, weil das Einzige, was ich von mir geben konnte, war, ich muss am Freitag oder Montag oder was wieder zu Hause sein, da wird meine Tochter 5. Und der neurologische Oberarzt, der für die Station zuständig war, sagte, es geht jetzt nicht um diesen einen Geburtstag, zu dem sie wieder zu Hause sein möchten, sondern es geht um all die anderen Geburtstage, die sie noch erleben möchten. Und der Satz, den trage ich bis heute mit mir herum, weil der hat so gesessen und ich glaube, ich habe ihn in aller Brutalität habe ich ihn gebraucht, um zu verstehen, warum es wichtig ist, jetzt einfach liegen zu bleiben. Und bis heute durften wir sehr viele Kindergeburtstage feiern, meine eigenen Geburtstage auch, wobei die Geburtstage meiner Kinder immer auch mein Geburtstag mit sind, weil dieser eine Geburtstagsmorgen, der 5. Geburtstag unserer Ältesten, der fehlt mir bis heute und das ist, klingt so banal, aber das ist schauderlich, dass mir der fehlt und ich möchte nie wieder einen Geburtstagsmorgen verpassen. Und die Geburtstage feiern wir vor dem Hintergrund auch bis heute mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Und ja, für mich ist jeder Geburtstag tatsächlich ein Geschenk. Und nachdem ich heute 4 Töchter haben darf, feiern wir oft Geburtstag.
Jetzt sitzen wir hier beide mit Tränen in den Augen. Ja. Hast mich auf jeden Fall gerade hier sehr berührt, weil ich glaube, das ist sowas, was einfach, glaube ich, jedes Elternteil nachvollziehen kann. Es gibt keinen schlimmeren Gedanken, als irgendeinen Geburtstag nicht mehr feiern zu können, aus welchen Gründen auch immer. Ja, jetzt hast du 4 Kinder, hast du gerade gesagt. Wir haben gerade über 3 gesprochen. Du hast also auch danach noch ein Kind bekommen. Darüber sprechen wir gleich, was eigentlich danach passiert ist. Aber als du dann nach Hause gekommen bist, da war ja wahrscheinlich euer komplettes Leben einmal auf den Kopf gestellt und plötzlich sind all die Wichtigkeiten nur noch Nichtigkeiten. Und also es interessiert mich total, was hat das mental mit dir gemacht und was hat es ganz klar im Alltag gemacht, wenn du ausfällst?
Also erstmal, ich lag dann für viele Monate zu Hause und war starr vor Angst. Also diese Gefühle überrollten mich wie eine Lawine mit der Ankunft zu Hause,
ja,
und der Erkenntnis, scheiße, das hätte einfach jetzt vorbei sein können auch, weil so eine, also es gibt ja, also es war eine Hirnblutung, die aus einem Gefäß hervorgegangen ist. Dieses Gefäß gibt es da immer noch. Es gibt sogar noch ein zweites, das ich in meinem Kopf mit mir herumtrage und man hat es bis heute nicht entfernt. 2022, vielleicht nur für den Hintergrund zur Einordnung. Damals hat man natürlich, das OP-Kittelchen lag auf dem Fensterbrett. Man würde diese Gefäße entfernen, wenn sie nicht an sehr ungünstiger Stelle im Stammhirn lägen.
Oh.
Und das heißt, es ist bei mir immer eine Risikoabwägung der behandelnden Ärzte. Ist es riskanter, damit rumzulaufen oder ist es riskanter, eine Operation? Und ich bin da total dankbar dafür, dass ich in so guten Händen bin in München und mich zu jedem Zeitpunkt als Mensch im Ganzen in einer Lebenssituation gesehen, gefühlt habe, was mir eine enorme Sicherheit gibt. Also ich bin damals entlassen worden. Es gibt regelmäßig Kontrollen, MRT-Aufnahmen und wieder ist es scheußlich, weil man sieht natürlich immer irgendwas, vorangegangene Blutungen, die ich womöglich gar nicht gemerkt habe. 2022 habe ich durchaus gemerkt, jetzt stimmt was nicht, bin auch wieder, die Ansage ist immer sofort in die Klinik, wenn irgendwas auffällig ist und die Erfahrung zeigt jetzt aber 2022, bin ich dann eben in die Klinik, weil ich bin häufig gestolpert, ich habe wieder diese Taubheit rechtzeitig verspürt, mir lief beim Trinken ein bisschen Wasser immer aus dem Glas, also bis heute nehme ich mit rechts kein Glas in die Hand, weil es mir droht rauszurutschen.
Okay.
Ich muss mich sehr darauf konzentrieren, was ich mit rechts mache und das sind alles gar keine, das sind ganz kleine Dinge, die mich aber jeden Tag dran erinnern, dass da natürlich schon was ist, was ich mit mir herumschleppe, aber ich bin trotzdem nicht belastet, aber nicht in der Form dauernd darauf fokussiert, was besser ist.
Ja, und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich, und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Eltern, finde ja, dass das Thema Vergänglichkeit, also mir könnte was passieren, dir, meinem Kind, könnte was passieren. Das ist als Eltern so schwer zu ertragen. Wir schieben es oft von uns weg. Du kannst es nicht von dir wegschieben und trotzdem siehst du hier nicht starr vor Schreck oder super ängstlich aus, sondern im Gegenteil, ich habe hier eine wirklich vor Lebensfreude strotzende Gesprächspartnerin sitzen. Und das interessiert mich wahnsinnig, weil ich glaube, dass wir da auch schon alle was mitnehmen können. Denn Sicherheit gibt's nicht. Diese komplette Sicherheit ist die ist eine Illusion, die wir uns manchmal vielleicht machen. Aber wie kann man leben mit diesem Gefühl? Und das interessiert mich total. Im Alltag aber erstmal diese ganz banalen Dinge von, wie organisieren wir uns?
Mhm.
Was ist dann passiert? Weil du lagst starr vor Schreck im Schlafzimmer, hast du gerade gesagt.
Ne? Genau, und dann hatten wir ganz großes Glück. Ich bin bis heute sehr dankbar, weil wir viele Menschen hatten. Wir hatten ganz viel Unterstützung tatsächlich und teilweise, sage ich immer, fast so eine Helferkonkurrenz, also dass wir gar nicht wussten, weil Freunde, alle auch Menschen, die wir gar nicht gut kannten, die waren plötzlich voller Mitgefühl auch für unsere Situation. Andere Eltern, die uns nicht nahe standen, die plötzlich Hilfe angeboten haben, unsere Kinder nach Hause bringen wollten vom Kindergarten oder noch mitgenommen haben zum Spielplatz. Und mein Bedürfnis war in diesen Wochen erstmal immer nur, ich muss alle bei mir haben, weil ich so eine Angst hatte, dass wir uns verlieren. Und ich konnte das gar nicht auf mich selber. Das war gar nicht mal so. Ich hatte auch Angst, dass da draußen ein Kind einfach verloren geht oder verunglückt. Oder das war einfach ganz, ganz viel. Es war nur noch Angst. Angst auf zwei Beinen. Und ich wollte immer alle ganz schnell wieder nach Hause. Und das Glück war, dass wir über den Sozialdienst in der Klinik schon direkt diese Familienpflegerin zugeteilt bekommen hatten, die, glaube ich, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr bei uns war, jeden Tag mit mir verbrachte.
Krass.
Also wir wohnen in einer Wohnung in der Stadt. Es war eine Vier-Zimmer-Wohnung und die verbrachte mit mir jeden Tag und die kam rein und ich weiß noch, dass es für mich eigentlich, ich habe mir über Jahre immer gewünscht, diese ganzen Jahre mit den kleinen Kindern, dass irgendjemand kommt und mir einfach hilft. Mit der Scheißwäsche, mit der Kocherei, mit dem Einkaufen, mit diesem ganzen Kram. Und mein Mann und ich waren schon immer gut eingeteilt und hatten auch gut verteilt, wer wofür zuständig ist. Trotzdem ein recht klassisches Familienmodell, in dem immer mehr auf mir lastete. Aber ich war ja auch eben zu Hause, wie es meistens dann klassischerweise so ist. Mhm. Und da war diese Frau und die übernahm alles, die brachte meine Kinder zum Kindergarten. Gut, das hat der Papa noch gemacht. Mein Mann hat die Kinder zum Kindergarten gebracht. Sie hat sie aber abgeholt. Sie hat in der Zeit die Wäsche gewaschen, gekocht. Sie hat alles, war ein Roboter mit 8 Armen eigentlich. Dass sie war auch sehr also ich verstehe es rückblickend. Sie war relativ, wie soll ich das jetzt sagen, gefühlskalt möchte ich jetzt nicht sagen. Sie war eine sehr neutrale Person, die einfach kam, ihre Arbeit machte und wenn mein Mann wieder kam, dann ging sie. Weil ich auch in so einer, also ich konnte tatsächlich nicht alleine sein, ganz lange Zeit.
Aus Angst oder aus medizinischen Gründen?
Aus Angst, aber auch aus medizinischen Gründen. Mhm. Also die war ausgebildet und ging wirklich immer erst, wenn mein Mann wieder zur Tür reinkam. Ob sie diesen Auftrag erhalten hatte, ich habe keine Ahnung.
Mhm.
Keine Ahnung, aber es hat sie so zu ihrem Selbstverständnis, war für sie klar. Und sie hat mich natürlich auch in der verletzlichsten, schwächsten Phase meines Lebens ja nur erlebt, in der ich tatsächlich betreuungsbedürftig war.
Mhm.
Und diese Frau hat jedenfalls, hat unsere Unterhosen gebügelt und gefaltet und ich stand fassungslos daneben und habe aber einfach die Zeit ja tatsächlich im Bett und im Wechsel auf dem Sofa verbracht und habe dann wie bei Loriot um 11.30 Uhr gab es quasi Mittagstisch und dann hatte sie mir so ein Gedeck, wie auch im Krankenhaus im Endeffekt, auf den Tisch gestellt und ich kam dann essen und habe brav aufgegessen und das war eigentlich so mein einziger Auftrag in dieser Zeit und irgendwann kamen die Kinder dann vom Kindergarten, die sie geholt hatte und hatte die aber schon mit Apfelschnitzchen versorgt und alles, also die perfekte Hausfrau und Mutter jetzt mal so ganz,
ja,
ganz klassisch und das war für mich großartig, weil nötig, aber gleichzeitig schrecklich.
Na, Katastrophe, weil es dich ja komplett in deiner Rolle crasht. Ne?
Genau.
Also du warst genau, ja bisher, als ja, Mama ist man ja schon auch, ich finde Mama sein bedeutet auch Apfelschnitzchen, ja,
genau,
zurechtlegen und da sein und irgendwie kräftig wirken, ne,
ja,
all das. Und
genau,
das war ja dann nicht mehr.
Nee, genau.
Aber was bleibt und dann übrig? Also was, das finde ich nämlich hochgradig spannend, wenn all das, was sich kümmern bedeutet,
ja, ja,
wegfällt.
Ja.
Wie ist man dann Mama?
Also das Interessante war tatsächlich, und das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Zeit, dass ich für die Kinder die tollste Mama war, die sie sich nur, Hauptsache ich war da und alles, was ich nicht konnte, dass ich immer in diesem Polyester, hellblauen Polyester-Bademantel mhm, durch die Wohnung latschte mit ungewaschenen Haaren und Wollsocken, also wirklich auch unansehnlich und eigentlich zu nichts in der Lage war, außer ein Buch vorlesen.
Mhm.
Es war für die Kinder absolut ausreichend. Die haben mich nicht in Frage gestellt. Und es war so schön, dass sie mich einfach nur brauchten und nahmen, wie ich war, in all der Schwachheit, die da auch war, weil man ja oft denkt, oder ich dachte, mein Bild war immer, ich muss für meine Kinder stark sein, ich muss, und das war auch dann, als es mit der Heilung und der Besserung, dass ich gerne wieder für sie stark sein wollte und stark sein im Sinne von nicht jetzt auch noch schaffen, den perfekten Kuchen zu backen und die für gesunde Ernährung zu sorgen und so, sondern einfach nur, es kam später, da zu sein und alles, ich war einfach nur da und sie waren glücklich und zufrieden damit und ja, und ich habe im Endeffekt nachmittags Bücher vorgelesen, wie ich das sonst auch gemacht habe, nur dass halt vorher nur so ein Bruchteil des Tages drauf entfallen war an Zeit, abends vorm ins Bett gehen und oft selbst schon so einschlafen, habe ich gedacht, na gut, das kann ich. Und ich saß einfach auf der Couch und war da. Und dieses einfach nur Dasein war für die Kinder völlig ausreichend. Und
also
gut,
verrückt.
Fürs Baby das
ja,
war jetzt speziell die Fünfjährige dann, mhm, die natürlich am klarsten schon war. Ich muss vielleicht ganz kurz auch noch ja, was dazu sagen, weil meine Schulfreundin Sophia, heute Gynäkologin im Allgäu, die ich sehr schätze und die ist absolut strikt dagegen, dass ich öffentlich meine Geschichte erzähle, weil sie sagt, das kannst du den Kindern nicht antun. Und ich versuche aber immer wieder zu erklären, weil ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist. So richtig überzeugt habe ich sie noch nicht davon, aber es wird mir noch gelingen, dass es wichtig ist, auch drüber zu sprechen, weil ein 5-jähriges Kind, zumindest meine Tochter damals, war in der Lage, die Situation irgendwie relativ viel zu verstehen und auch die Bedrohlichkeit dieser Situation durchaus zu spüren. Und mein Bedürfnis war wirklich, dem Kind ein bisschen Information zu geben, um das Ganze einzuordnen. Und die kannte mich vorher einfach immer rennend wie ein Hase und noch schnell ins Büro und dann wieder schwanger und schnell so einkaufen, kochen und immer alle Bälle in der Luft. Und natürlich macht ein Kind sich Gedanken. Ich glaube, dass die in jungen Jahren schon sehr, sehr viel verstehen, aber auch viel verarbeiten können. Ich denke, dass es wichtig ist, auch über solche Dinge zu sprechen, immer altersgerecht, und das ist nicht leicht. Aber ja, auch heute vergeht kein Geburtstag, an dem ich nicht einmal meine Geschichte und von diesem verlorenen 5. Geburtstagsmorgen erzähle, speziell an ihrem Geburtstag. Sie wird jetzt im Januar 15 und damit jährt sich diese ganze Sache zum 10. Mal und ja, ist auch ein Teil ihrer Geschichte. Genauso wie ein Teil unserer Drittgeborenen, die damals als Säugling an meiner Brust war und von einem Moment auf den anderen, finde ich auch total interessant, mein Körper war zu nichts mehr in der Lage und hat automatisch auch auf Notbetrieb gestellt. Wie wir als Familie auf Notbetrieb gestellt haben, hat mein Körper erstmal auf Notbetrieb gestellt und hat einfach, also ich weiß noch, dass eine Horde Mediziner standen um uns, die zu meinem Mann sagten, ihre Frau muss abstillen, und weil ich nicht darauf reagiert hatte, weil ich dachte, wie stellen die sich das vor? Ich kann doch nicht von jetzt auf gleich abstillen. So, in meinem Kopf gab es dafür, natürlich gibt es Medikamente, die kannst du ja herbeiführen oder so. Aber für mich ein Ding der Unmöglichkeit, abstillen dauert also mindestens Wochen. Und sie betonten dann jetzt, und mein Mann war klar, das ist nicht möglich. Der hatte das ja immerhin auch schon zweimal, diesen ganzen Prozess stillen und den ganzen Zirkus drumherum und dann abstillen und dann mit dem Brei und Beikost, und diese ganze Sache hatte der ja quasi schon zweimal auch miterlebt. Auch die Emotion, die damit einhergeht. Und dann war es tatsächlich so, dass von einem Moment auf den anderen die Milch ausblieb.
Krass.
Also es war einfach, der Körper hat die Milchproduktion eingestellt, weil klar war, das sind immer meine Interpretationen jetzt rückblickend, die mich aber tatsächlich stärken, weil ich sehe, wozu ein Körper auch in der Lage sein kann in solchen Situationen. Mhm. Der Körper hat in meiner Vorstellung erkannt, ich brauche jetzt alle Energie für mich selbst und kann nicht noch weitere Menschen versorgen.
Ja, krass.
Und da bin ich bis
System
heute noch.
Das System hat es ja auch geschafft, ne?
Ja.
Also das ganze System hat ja, also nicht nur dein Körper war in der Lage, sondern das Familiensystem, das ganze System um euch herum. Irgendwie hat das ja gut funktioniert wahrscheinlich. Auch wahrscheinlich hat dein Kind auch irgendwie gespürt, okay, ist jetzt so. Da gibt's ja so eine, mehr Klarheit kann es ja nicht geben beim Abstellen, ne? Mhm.
Ja.
Verrückt. Also ich muss auch Sophia einmal widersprechen. Aus zwei Gründen. Also zum einen teile ich die Geschichte mit deiner Tochter. Ich war auch 5 Jahre alt, als meine Mama eine ganz lebensbedrohliche Situation hatte. Und ich kann mich immer noch an diese Nacht erinnern, in der sie dann abgeholt wurde mit dem Krankenwagen und so weiter. Und das ist Teil unserer Familiengeschichte. Und es hilft mir wahnsinnig, dass wir da ganz offen drüber sprechen können. Das ist eine wichtige Information für mich, dass meine Mutter da auch ganz offen mit dieser Geschichte umgehen kann, dass ich sie alles fragen darf, dass ich darüber sprechen darf, dass da Platz ist für jede Emotion und hat auch immer eine gewisse, so wie du sehr dankbar bist für jeden Geburtstag, den du erleben darfst, bin ich auch sehr dankbar für jeden Geburtstag, den ich mit meiner Mutter erleben darf, weil ich weiß, es hätte ganz anders laufen können. So, und deswegen glaube ich aus Tochtersicht, dass es gut tut, dass wir da ganz offen drüber sprechen können. Und das Zweite ist, dass ich auch eine Folge nochmal mit einer Traumatherapeutin gemacht habe, und die sagte, das Einfachste, um posttraumatische Belastungsstörungen eben zu vermeiden, also Einfachste, das ist totaler Quatsch, das ist überhaupt nicht einfach, aber das Wirkungsvollste ist, darüber zu sprechen und das über das gesprochene Wort in der Vergangenheit zu installieren. Weil das Problem an posttraumatischer Belastung ist ja, dass das Trauma im Präsens bleibt.
Ja.
Und wenn du aber die traumatischen Erlebnisse immer wieder in der Vergangenheit verankerst, und das tust du allein schon mit der Form deines Satzes, ne? Es war so, es ist nicht so, es war so.
Ja.
In dem Moment setzt du die richtige Zeit, um zu sagen, das ist das Jetzt ist nicht das Problem, sondern das Damals ist das Problem gewesen. Und das ist eigentlich schützend. Von daher würde ich ihr widersprechen, verstehe aber ihren Gedanken natürlich.
Ja. Ich denke, dass ich damals auch deshalb, das war einfach, das ist ja nichts, was man steuert. Da reagiert, glaube ich, ich habe einfach nur reagiert auf Dinge und Situationen, Gefühle. Und es kam einfach aus mir raus. Und ich bin heute ganz froh, dass selbst damals, dann nach einer gewissen Zeit, ich eigentlich immer das Bedürfnis hatte, die Sachen nochmal zu erzählen, eben um mich, genau wie du sagst, zu vergewissern, dass es vergangen ist, dass ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben mich mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen musste, zum ersten Mal den Moment hatte, dass ich dachte, scheiße, es kann ja jeden Moment für jeden von uns einfach vorbei sein, dass ich, indem ich darüber gesprochen habe, klar war, es ist vergangen, es ist eben nicht passiert. Ich bin nicht gestorben. Es hätte sein können. Und das war auch meine Urangst. Es hätte jetzt vorbei sein können. Und das war es ja aber eben nicht. Ich sitze hier. Und ich glaube, daraus ist auch ganz viel Stärke und auch Fröhlichkeit wieder erwachsen. Ich war vorher tatsächlich auch schon ein fröhlicher Mensch. Aber ich habe das Ganze jetzt tatsächlich nochmal, ohne das jetzt schmälern zu wollen, es war scheußlich. Und ich finde, sowas muss überhaupt gar niemand erleben. Niemand muss in so einer Situation sein. Und es gibt ja Krisen aller Art. Also, und gesundheitliche oder so eine Diagnose braucht ganz gewiss gar niemand. Aber für mich ist ganz viel daraus erwachsen an Bewusstsein für das Hier und Jetzt und eine ganz große Dankbarkeit auch.
Und Dankbarkeit ist ja ganz wissenschaftlich belegt einfach. Die schützendste Eigenschaft, die man so haben kann, ne? In Lebenskrisen, aber auch im Alltag so, ne? Schön. Du hast ja gerade gesagt, dass du dann dass du Angst auf zwei Beinen warst. Ja. Und ich konnte es total nachvollziehen. Und auch, also ich fühle das total, was das mit einem macht, auch wenn du sagst, das ist ja gar nicht behoben worden. Das ist ja nicht so dieses, okay, und jetzt bist du wieder auf Werkseinstellung zurück, sondern du läufst damit rum.
Ja.
Trotzdem erlebe ich dich hier nicht als ängstlich. Also, was ist passiert, dass du diese Angst loslassen konntest? Was musstest du lernen, um wieder anzukommen?
Ich habe mich im Laufe der Jahre, es ist ja alles ein Prozess, wie gesagt, das ist jetzt bald 10 Jahre her, beschäftige ich mich jeden Tag ein bisschen damit. Ich habe mich auch viel mit dem Thema Angst beschäftigt, weil ich plötzlich auch, als ich dann da lag, mir die Frage gestellt habe, was lähmt mich denn eigentlich, weil natürlich gab es jetzt irgendwie in meinem Kopf war, was mein Körper hatte, was zu tun, war mit Heilung beschäftigt. Aber womöglich wäre ein anderer Mensch, eine andere Frau einfach aufgestanden, hätte weitergemacht. Und ich habe relativ schnell erkannt, dass es eigentlich vor allem diese furchtbare Angst ist, die mich lähmt. Und habe dann aber Gott sei Dank ganz viel dazu gesammelt. Das war tatsächlich auch mein soziales Umfeld. Ich habe sortiert. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben damals, was Menschen zu mir gesagt haben. Ich hatte eine Hausärztin damals, bei der ich regelmäßig war, eine Psychotherapeutin, bei der ich regelmäßig war, und die Hausärztin war so mit der Keule immer wieder. Das sind tickende Zeitbomben in ihrem Kopf, die sie mit sich herumtragen. Leben sie jeden Tag, als wäre es ihr letzter. Also, und regeln sie erstmal alles Juristische, zu wem kommen die Kinder, wenn sie nicht mehr sind. Also so war die Hausärztin, war für mich aber auch, ich möchte das nicht missen. Das waren zwar Szenen auch von der brutalsten Sorte und ich war erschüttert bis in die hinterletzte Körperzelle, aber es war ja im Grunde richtig.
Weil sie das Unaussprechliche einfach ausgesprochen hat?
Genau, womöglich, weil es so hammerhart, weil das war ja meine Sorge, was machen die denn ohne mich, wenn ich nicht mehr bin? Und mein Mann hat wieder anders, jeder hat seine Perspektive drauf, mein Mann war mindestens so erschüttert und dachte sich, was machen wir ohne sie? Wollte sich den Gedanken aber mit Sicherheit gar nicht erlauben. Wir haben da einen sehr unterschiedlichen Umgang auch mit dieser Sache. Es fällt ihm nicht leicht, drüber zu sprechen. Also wir sind da sehr gegensätzlich. Ja, diese Hausärztin, weil da ging es ja wirklich drum. Mein Mann hat dann eher überlegt, was passiert, wenn mir das jetzt passiert und ich fall. Also der hat dann eher gedacht, wir brauchen eine Lebensversicherung, wir brauchen also alles Mögliche. Ich glaube, wir zahlen da 3,50 im Monat für irgendwas. Aber es ist egal. Es war für ihn eben ein Schritt, ich kann was tun. Also es war einfach
den Kontrollverlust ausgleichen.
Genau, genau. Dann hatte ich die Psychiaterin, die war ganz toll, weil die hat erstmal gesagt, also wissen Sie, ich weiß gar nicht, ich bin ja eigentlich für ganz andere Menschen zuständig. Sie begleitet eigentlich alte Menschen ins Altwerden. Und dann hatten wir ganz lustige Momente, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich das Gegenteil, weil ich bin ja gar nicht alt und ich bin ja eigentlich jung. Ich bin viel zu jung, um zu sterben. Also die Alten in den Tod zu begleiten, aber mich doch nicht. Und wir hatten da ganz tolle Gespräche. An die ersten kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht mehr erinnern, weil mir das alles viel zu viel war. Ich war da gelandet. Das waren alles keine Schritte, die ich bewusst gewählt hätte, sondern es wurde für mich beschlossen, dass ich dahin gehe, dass ich dahin gehe, dass ich dort zur Kontrolle hier wieder in die Röhre geschoben. So, das war, ich war plötzlich für gar nichts zuständig. Hatte vorher ja, war vorher für alles zuständig, hab funktioniert in jeder Hinsicht als Mutter, als damals in Festanstellung, als Redakteurin, wenn auch in Elternzeit, aber trotzdem so. Und das war ja irgendwie alles aufgehoben. Und meine Familie hat da ganz viel für mich gemanagt, meine Eltern im Speziellen, die einfach da waren und denen ich unendlich dankbar bin. Die haben mich, haben uns als Familie so unterstützt. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist verkehrt rum. Ich muss mich doch, ihr werdet älter, ich muss mich doch um euch kümmern und nicht ihr euch um mich. Und für meine Eltern war es aber das Schlimmste, weil sie auch dachten, und wir verlieren unser Kind. Oder wir hätten unser Kind verlieren können. Also es sind so, gell, so viele
Dinge,
unterschiedliche,
die man nie erleben möchte, ja.
Perspektiven. Und ich habe mir jedenfalls, ich war damals erschüttert und habe mir dann auch ganz oft irgendwie, also wenn ich von der Hausärztin kam, von meinen Eltern irgendwie nochmal alles irgendwie runter erzählt. Und dann hat mein Vater damals gesagt, weißt du, das hilft nicht. Ab jetzt sortierst du in Schubladen. Was dir hilft, kommt in die eine, und was unnütz ist und dich nur verunsichert, kommt in die andere, ohne Chance auf Wiedervorlage. Und so habe ich tatsächlich ganz viele gute Gedanken und Impulse gesammelt in meiner Schublade, weil ich zum Beispiel heute so ein paar, ich habe so ein paar Vorsätze gefasst, also für mich zum Beispiel, weil noch immer in dieser Sache, also in meiner Kopfsache, ist so mein, so nenne ich es immer, meine Kopfsache, da ist noch immer alles anders gewesen, als ich das eigentlich gedacht hätte. Überhaupt das passiert, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass mir mal sowas passiert. Und auch dann, also 2022 war ich, wie gesagt, wieder in der Klinik. Da wollte man, da lag der OP-Plan, war fertig. Und am Vorabend der OP wurde die OP wieder abgesagt. Also ich war bereit. Ich wusste, okay, jetzt machen wir das. Und das war meine größte Angst, am Kopf operiert zu werden. Und die OP hat nicht stattgefunden, weil man kurz vor knapp eben doch entschieden hat, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da war eine Schwellung zurückgegangen, die da war. Also frag mich nicht, medizinisch kann ich es dir nicht erklären. Da gab es eine Schwellung, die für Ausfallerscheinungen gesorgt hat. Und diese Schwellung war bis zum Vorabend der OP wieder abgeklungen. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Also es ist noch immer, dann bin ich wieder nach Hause. Und wir hatten ja die halbe Stadt, halb München informiert. Weil wenn du Kinder hast, musst du ja in den Schulen, im Kindergarten, also wir haben Sportverein, den Nachbarn, den Freunden, Familie sowieso. Und dann kam ich wieder zurück und dann war das wie so eine Rakete, die nicht abgeschossen wurde. Mit ganz viel Energie kam ich wieder zurück, die ich eigentlich dort loswerden wollte, weil ich auch so viel, ja, ich musste mich so wahnsinnig überwinden zu diesem Schritt, zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt.
Und aber warst du erleichtert oder war es irgendwie auch so ein verdammt, ich dachte, wir können das jetzt mal abhaken?
Ja, es war ja 7 Jahre später und es hat mich wieder von hinten eingeholt. Aber es war eben so, dass ich auch da, wie gesagt, medizinisch so gut beraten bin, weil ich da mit tollen Menschen sitze, die gemeinsam entscheiden, wie wir mit mir verfahren und so gute Gedanken mir mitgeben, wenn ich sage, ich bin jetzt hier, wenn ihr mich nach Hause schickt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, ob ich nochmal die Kraft aufbringe, zu euch zu kommen und sagen, los, dann operiert es raus, wenn wir danach nicht wissen, in welchem Zustand ich bin und wie ich wieder nach Hause komme und wann ich wieder nach Hause komme. Und dann hatte ich eben einen ganz besonderen Neurochirurgen, der mich verabschiedet hat mit den Worten, pass auf, bis hierhin haben wir es geschafft. Und wenn wir in die Situation kommen, dass wir entscheiden, wir müssen jetzt eben doch ran oder jetzt wirklich dran, dann setzen wir genau an diesem Punkt an, wo du jetzt bist. Und das ist so, klingt banal, aber für mich so gut, weil ich weiß, ich habe bis zu diesem Punkt habe ich es schon geschafft und ich habe mich einmal überwunden, in die Klinik zu gehen. Es ist nämlich anders, als wenn man, es ist immer so, ich würde immer alle Beschwerden einfach nehmen und denken, mein Gott, dann stolper ich eben durch die Welt oder dann halte ich meinen Kaffee eben links. Ich bin eh Linkshänderin, also ich brauche meine rechte Seite gar nicht so doll. Es sind so ganz viele Dinge, wo ich denke, ach, pff, nicht so, gell?
Aber die Gefahr.
Damit,
ne,
lebe ich so. Mhm. Aber genau, mit der Gefahr ist es. Aber gleichzeitig habe ich eben eingecheckt auf der neurochirurgischen Station, hatte viele, viele Mitpatientinnen und Mitpatienten, mit denen ich saß, die mit Kopfverband und Narben und für mich die schrecklichste Vorstellung, ich saß mittendrin und habe aber auch gesehen, es geht irgendwie weiter. Und eine, ich erinnere mich an eine Dame, die neben mir saß mit Verband und Helm, also eigentlich was, was mir eigentlich nur Fluchtgedanken in mir auslösen würde, das Bild. Aber die Dame holte sich mit Genuss einen zweiten Kaffee und noch einen Keks im Plastiktütchen dazu. Und ich höre die heute noch kauen und dachte mir, wer so genüsslich den Kaffeekeks kaut, da steckte so viel Zuversicht drin, dass ich dachte, alles ist irgendwie möglich. Und wenn ich, wir können es uns nicht aussuchen, viele Patienten, deswegen komme ich drauf, und Patientinnen, die dort waren, die wussten am Vortag nicht, dass sie am nächsten Tag auf dem OP-Tisch landen.
Die sind da so reingestolpert wie du Jahre vorher, ne?
Genau, viele hatten aber einfach auch einen blöden Fahrradunfall ohne Helm. Oder ich habe jetzt gehört, dass irre viele mit E-Roller, weil man, da fährt man auch relativ flott und oft alkoholisiert und ohne Helm. Also viele Menschen, wir stecken einfach nicht drin. Und es gibt ganz viele Gründe, warum wir auf so einem OP-Tisch oder in der Klinik oder überhaupt landen. Und ich habe irgendwie gelernt über die Jahre, es war für mich immer eine scheußliche Vorstellung. Ich habe auch immer irgendwie gleich Angstzustände bekommen, wenn nur irgendwo eine Sirene war, weil ich dachte, da ist jetzt irgendwo ein Notfall. Heute weiß ich, da kommt Hilfe. So. Und genauso ist ein Krankenhaus für mich heute auch ein Ort geworden. Es hat gedauert, aber ein Ort, an dem ich weiß, hier wird mir geholfen. Hier bin ich, gell?
Man sagt ja auch, dass das Gegenteil von Angst nicht Mut, sondern Vertrauen ist.
Ja.
Ne? Und wahrscheinlich ist dann die Angst auch kleiner geworden, je größer dieses Vertrauen in alles geworden ist, ne?
Ja.
Ins Hilfesystem, in deinen eigenen Körper wieder, weil er Tag für Tag wieder normaler wurde. Dann, ja, wahrscheinlich auch dieses ganze, ja, die medizinische Hilfe, die dir ja immer, du hast ja Vertrauen gefasst einfach, ja, in dieses Ganze, ne?
Genau, weil ich auch nicht die Wahl hatte und ich bin selbst nicht Medizinerin, ich musste drauf vertrauen, aber durfte durch, weil ich gar nicht drüber nachdenken musste, vertraue ich denen jetzt oder vertraue ich ihnen nicht, oder ich war schon am Anfang, dachte ich, nee, also was ist das jetzt, und die wollen ja nur, dass die Maschinen hier laufen. Das war mein Gedanke, ja, das, ja, okay, muss ich ja irgendwie, so ein Krankenhausbetrieb muss ich ja auch irgendwie finanzieren, und jetzt bin ich natürlich da noch eine Nacht, kann die Klinik schön abrechnen, und die MRT-Geräte kosten die Welt, gell? Muss man irgendwie auch in Betrieb. So, ich hatte solche ganz fiesen Gedanken, die habe ich aber abgelegt, weil genau das hat mir eigentlich auch, hat mich gerettet.
Man kann die Schublade von hat mir nicht geholfen gefallen.
Hat mir nicht geholfen, genau. Man kann bis heute überlegen, weil ich schon manchmal auch den Gedanken hatte, so, pff, was wäre denn gewesen, wenn ich mich jetzt einfach gedacht hätte, dabei geblieben wäre. Ich hätte nie gesagt, mein Bein ist eingeschlafen. Ich wäre nie in die Klinik gefahren, wäre einfach auf dem Sofa liegen geblieben. Keine Ahnung, gell? Was? Weil im Endeffekt hat man mit mir nichts gemacht. Man hat mich ruhig gestellt.
Das heißt, du meinst, ganz eventuell hättest du dir den ganzen Bohai gespart und wüsstest jetzt gar nichts davon.
Na, es besteht so eine reelle Chance, dass,
ja,
das, die ganz kleine, aber nein, ich bin unendlich dankbar, dass alles so gelaufen ist, weil stell dir vor, aber gut.
Ich hätte ja nicht, ja, ruhig gehalten. So, und das ist, finde ich, jetzt aber ein total spannendes Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, die Option wäre auch gewesen, du hättest es nicht gemerkt, es wäre alles gut gegangen. Würdest du das so, also du sagtest ja, du wünschst das keine, aber die Person, die du heute bist, bist du ja auch aufgrund dieser Erfahrungen. Was sind so Dinge, es werden nur Aspekte sein, aber was sind die Aspekte, die du nicht missen möchtest an dieser Erfahrung?
Einmal die Gewissheit, und das steht für mich allem voran, shit happens. Und die Frage ist dann aber halt nicht, wie ich das finde. Frag kein Mensch, frage ich mich selber auch nicht. Wir finden alles, finden es immer scheiße. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und da gibt es eben die einen Menschen, die stehen schneller wieder auf, die sind schneller wieder bei Laune und voll der Hoffnung und Zuversicht, und andere bleiben dauerhaft liegen und können sich nicht erholen. Und das ist für mich ein ganz spannender Punkt, weil es eben durchaus Faktoren gibt, die uns dabei unterstützen. Und das ist nichts, das finde ich eigentlich, weil ich mich im Nachgang sehr, sehr damit beschäftigt habe, mit dem Thema Resilienz, weil ich immer dachte, es ist ein Charakterzug. Die einen sind eben so und die anderen sind so. Ist aber nicht so. Wir können es zu ganz großen Teilen lernen. Zu 50% können wir tatsächlich unsere eigene Resilienz und wie gehen wir um mit den Herausforderungen des Lebens, mit den Katastrophen, aber auch mit den ganz alltäglichen Herausforderungen, die auch stressen, können wir tatsächlich üben. Wie gucken wir in die Welt, wie optimistisch oder pessimistisch oder überhaupt die Auseinandersetzung damit. Oder bei mir war es die Erkenntnis, ich habe einmal erleben dürfen, und das ist ein Aspekt, wir können ganz schön was schaffen. Und wir werden es nie alleine schaffen, sondern wir brauchen immer einander. Und ein Netz, wie ich es habe, ist ein ganz, ganz großes Privileg. Eine tolle Familie, wir zoffen uns fürchterlich, wir gehen uns wahnsinnig auf die Nerven, aber ich habe eben erleben dürfen, es sind alle da und es zählt nichts mehr. Weder die Weltpolitik noch der Job, noch es ist alles egal. Also die Welt schnurrt sich zusammen auf das Urexistenziellste. Wir müssen zusammenhelfen und dann wird nicht alles wieder gut, aber dann kommen wir wieder auf einen Weg. Und
dann fühlt man wieder so eine Machbarkeit, ne?
Genau, genau. Und wir können eben ganz schön was bewegen und wir können mit den schlimmsten Dingen tatsächlich umgehen und nicht nur, also wir müssen nicht an ihnen dauerhaft zugrunde gehen, sondern wir können tatsächlich an ihnen wachsen. Ich finde den Satz immer ein bisschen schwierig. In jeder Krise liegt auch eine Chance. In meiner Krise lag eine gewaltige Chance, weil ich mich so von so vielen Dingen losgesagt habe. Ich glaube, mir wäre das anders auch nicht gelungen. Ich habe immer mich sehr bemüht, dass sich alle um mich herum wohlfühlen. Ich bin so groß geworden als Tochter eines Ostfriesen und einer Schweizerin, geht es darum, bescheiden zu sein. Es gibt so Grundwerte, sich hinten anzustellen und auch, ja, also das ganz viele sozial wichtige Werte habe ich mitbekommen, was aber auch viele Jahre dafür gesorgt hat, dass ich eigentlich immer nur geguckt habe, was brauchen die anderen gerade. Und diese Situation und meine eigene Gesundheit mal allem voranstellen zu müssen, gar nicht anders zu können, war eben so ein Moment, wo ich gelernt habe, nee, es gibt eben auch, es ist wichtig, ich werde weiterhin gemocht, auch wenn ich sage, ich möchte nicht, also das und das. Ich habe sozusagen wirklich auch Grenzen gezogen. Ich überlege mir heute sehr bewusst, mit wem verbringe ich meine Zeit. Und das ist nichts, was ich jetzt als negativ egoistisch werten würde, sondern das ist einfach, weil ich weiß, wie wertvoll diese Zeit ist. Und wir hetzen alle durch unseren Tag. Ich hetze heute auch wieder und bin natürlich mit 4 Kindern im Dauereinsatz. Aber was ich mitgenommen habe, ist einfach, dass ich mir tatsächlich ganz, ganz viel Zeit auch nehme, um uns runterzubremsen. Gell, ob das jetzt, und das ganz banale Dinge, wie zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen. Ich weiß, das ist fast ein, also in unserer Welt ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass man abends als Familie um 6 gemeinsam am Tisch sitzt oder morgens beim Frühstück. Es ist fast nicht möglich. Es passt nicht mehr in diese Welt, die viel schneller ist, als wir es eigentlich sein können. Und trotzdem fällt es mir leicht, an so ein paar Dingen festzuhalten und die einfach, wenn die Kinder größer werden, die Älteste wird jetzt 15, da wird es wieder nochmal eine ganz andere Größenordnung. Ja. Und alle Eltern, die jetzt zuhören und größere Kinder haben, brauche ich dir nicht sagen, Christine, da ist es wieder absurd, das überhaupt hinzukriegen. Aber so oft es geht, eben als Familie gemeinsam Zeit zu verbringen. Und sei es, dass man dieses Abendessen miteinander verbringt oder das Wochenende rigoros aussortiert und Nein sagt, auf die Gefahr hin, andere Menschen zu verletzen. Weil das weiß ich, wenn wir zum wiederholten Mal die Verabredung Sonntagnachmittag absagen, dann weiß ich, dass ich meine Freundin damit verletze. Aber ich muss es tun, damit wir Ruhe reinkriegen in unser Familiensystem. Und ja, das sind nur ein paar Aspekte, es sind noch viel mehr, aber zum Beispiel.
Aber das finde ich total spannend. Du hast dann ja dich wirklich noch für ein viertes Kind entschieden, was mehr Optimismus kann man ja eigentlich nicht haben.
Ja, also auch dieses vierte Kind ist unser größtes Geschenk, unser allergrößtes Geschenk und für alle eine wunderschöne Überraschung gewesen. Und das war natürlich auch erstmal, dass in meinem Umfeld alle, ehrlich gesagt, entsetzt waren. Alle, die, denen ich lieb und wichtig bin, waren von den Socken. Ich hatte mir aber, bevor ich das kundgetan habe, habe ich das mit den Ärzten in Großhadern, es wurde alles besprochen und es ist sowieso in meinem Fall die Ansage, alles einfach machen, wie ich möchte. Nur vom Bungee-Sprung würde mir abgeraten. Da würde aber jedem anderen Menschen mit ganz gesundem Gehirn auch eher abgeraten, aus Sicht eines Neurochirurgen. Es war durchaus so, wenn es ein Lebenstraum wäre, dass man durchaus auch nochmal drüber sprechen könnte. Und so war einer natürlichen Geburt und überhaupt einer Geburt habe ich grünes Licht bekommen, wofür ich sehr dankbar war. Und die Schwangerschaft und diese Hormone, die freigesetzt werden, die machen ja auch irgendwie so auch ein bisschen übermütig, denke ich manchmal. Weil rückblickend frage ich mich wirklich auch. Ich glaube, die Freude war dann, glaube ich, einfach auch so groß. Nachdem ich das erstmal verkündet hatte, weil da habe ich natürlich mir ganz schön was.
Hast du was eingefangen?
Entsetzte Blicke zum Beispiel.
Naja, wahrscheinlich angstvolle Blicke. Ne? Ja. Alle wollten, dass es dir gut geht. Ne?
Genau.
Ja. Aber es ist echt krass, dir zuzuhören, ne? Weil man das so, ich glaube, was vielleicht diese Frau für dich war, die den Kaffeekeks gegessen hat, die so sozusagen deinen Albtraum erlebt hat und trotzdem da den Kaffeekeks gegessen hat. Nun könnt ihr sie jetzt nicht sehen, aber ich sage euch, da ist so viel, also du hast so ein lachendes Gesicht einfach. Alles an dir strahlt und das ist für mich, bist du vielleicht so ein bisschen die Frau mit dem Kaffeekeks. Ich denke, das ist mein Albtraum, ne? Dass sowas passieren könnte. Und trotzdem sitzt du hier und strahlst diese totale Zuversicht, den Optimismus und ja, diese Freude am Leben einfach aus. Und das finde ich gerade total schön und inspirierend und ja, mutmachend auch. Danke erstmal dafür.
Danke, liebe Christine, für deine lieben Worte. Das ehrt mich auch sehr. Weißt du, darf ich ganz kurz an der Stelle, weil das, glaube ich, noch ganz wichtig ist, was ich auch oft denke, hatte ich jetzt Glück oder hatte ich Pech? Also das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, weil natürlich ist es großes Pech und großes Unglück, das über mich hereingebrochen ist zu einem Zeitpunkt, der denkbar ungünstig war. Auf der anderen Seite hatte ich so viel Glück und wer weiß, was als nächstes kommt. Trotzdem ist es aber so, um das Ganze vielleicht nochmal irgendwie im Gesamtkontext auch einzubetten, was Schicksale anderer Menschen angeht. Wir haben im Freundes- und Familienkreis auch schlimme Sachen erlebt in den letzten Jahren, auch schlimme Verluste erlitten und ich denke, meine Geschichte liegt im Mittelfeld der Scheußlichkeiten. Also es geht immer noch viel schlimmer. Ich spüre dieses Glück ganz doll, aber bin immer vorsichtig, auch wenn ich meine Geschichte erzähle, weil es könnte alles, gell? Viele Menschen haben viel schlimmere Schicksale noch, die ich mir wieder gar nicht ausmalen kann. Mhm. Aber wie gut,
trotzdem
wir können uns das alles gar nicht. Gott sei Dank können wir uns das überhaupt nicht. Es bleibt unvorstellbar, bis wir in einer Situation sind, die wir dann irgendwie handeln müssen. Erst nicht können, was verständlich ist, aber dann ja irgendwie doch möglicherweise Wege finden, damit umzugehen.
Ja, und das Ding ist, das ist schön zu sehen, wie du wieder aufgestanden bist. Und das ist irgendwo, und egal wo, in welchem Feld der Scheußlichkeiten wir das einordnen. Ich glaube, es ist trotzdem inspirierend und schön für uns alle, die wir jetzt dir zuhören, zu sehen, wie du wieder aufgestanden bist, weil das einfach Mut macht, dass man wieder aufstehen kann. Und dass es manchmal, und auch das finde ich eine wichtige Inspiration, nicht am nächsten Tag ist, sondern dass es Zeit braucht. Und klar musste wahrscheinlich auch das mit dem Blut heilen, aber da musste ja auch ganz viel in dir heilen an Psyche, an Seele und an einem Sicherheitsgefühl, was man bis dato hatte, was einfach durcheinander geschmissen wird in dem Moment. Ja. Ne? Du hast eben gesagt, dass du jetzt eine bessere Idee davon hast, was man als Familie in einer Notsituation machen könnte, also wie man sich vorbereiten kann. Falls das jetzt irgendwen wie mich auch ein bisschen so aufgerüttelt hat und gesagt hat, so okay, ja, sowas kann passieren, wie kann man sich darauf vorbereiten?
Ja, also meine erste Antwort ist immer gar nicht, weil Schicksalsschläge wie diese haben die Angewohnheit, dass sie dich von hinten überfallen. Und ja, und trotzdem haben wir aber so ein paar Dinge, die wir bis heute einfach beibehalten haben, dass wir die wichtigsten Telefonnummern immer aktualisiert am Kühlschrank haben. Ist total banal, haben ganz viele Familien, aber ich halte es für essentiell wichtig, dass im Fall der Fälle, im Notfall, so viel Alltag wie nur möglich aufrechterhalten bleiben kann für die Kinder, auch wenn plötzlich alles egal ist. Aber ich glaube, es war für unsere Kinder und für uns als Familie auch total wichtig, dass so viel weiterläuft, wie es vorher war. Weil sonst ist es, glaube ich, speziell für die Kinder doppelt und dreifach schlimm, wenn sie auch noch ihres Alltags mit beraubt werden. Also wir haben bis heute die sämtliche Schulen, Sportvereine, Freunde, Nachbarinnen, das sozusagen klopf, 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 meine Eltern oder wer auch immer die Nachbarin sofort wüsste, die Stundenpläne hängen immer gar nicht mal nur für die Kinder, dass die wissen, was sie heute haben. Wissen sie nämlich meistens auch nicht. Aber sie gucken da auch nicht. Aber im Fall der Welle,
so
wie lange sind die
sowas,
in der Schule, solche Sachen. Dann haben wir einen Notfallordner, das ist ehrlich gesagt, das ist ein Korb, wo alles drinsteckt. Das ist ziemlich chaotisch. Notfallordner hört sich immer so aufgeräumt an. Wir sind gar nicht so aufgeräumt. Waren wir nicht und sind wir jetzt auch nicht. Und manchmal denke ich, das darf ich gar nicht so sagen, weil auch sowas muss man ja immer aktuell halten. So, aber in regelmäßigen Abständen mal zu gucken, sind da die Kinderausweise, die Impfausweise, die sämtliche Unterlagen von uns, der Bankzugang, die solche Sachen. Wir haben tatsächlich auch Patientenverfügung, aber das muss jeder für sich entscheiden, was da rein muss, aber dass man einfach Sachen parat hat. Mein Mann brauchte da total schnell total viel von mir damals. Ich kann das gar nicht mehr so genau rekonstruieren, aber dass man einfach diese Unterlagen, die vorher in der ganzen Wohnung verstreut waren, an Orten, die eigentlich ich nur kannte, Überblick hatte ich aber auch nicht, an einem Ort sammelt, dass da wirklich jeder, auch Dritte, drauf zugreifen kann. Was habe ich noch? Für mich sind es eigentlich der banalste, aber diese Familienrituale, die Zeit füreinander, finde ich total wichtig. Ganz winzig kleine Dinge, Zeit miteinander zu verbringen und bestimmte Rituale als Familie zu haben. Freitagabend Lasagne zum Beispiel. sowas halte ich für ganz, ganz wichtig, weil das Familien stark macht. Also das sind kleine Dinge, wo ich denke, darüber sind wir verbunden. Und über solche Dinge ist es auch einfach, da ist es einfach anzuknüpfen oder dabei zu bleiben, auch in Krisenzeiten. Dann überhaupt das soziale Netz ist für mich schon das Allerwichtigste, zu überlegen, habe ich Familie, habe ich keine Familie, kann ich mich mehr auf die Nachbarn verlassen? Wir hatten jetzt beides, aber dass man überlegt, wo sind auch die Menschen, die für uns als Familie besonders wichtig sind? Mit wem fühlen wir uns wohl? Auch dahingehend die Zeit zu verbringen, weil ich denke, das gibt der ganzen Familie einfach Sicherheit und das muss nicht immer. Nicht alle haben Großeltern, ich weiß es auch, nicht alle Familien haben ein gutes Verhältnis untereinander, trotz aller Streitigkeiten so im Großen und Ganzen, dass man da auch sich frei fühlt zu sagen, okay, für uns sind es aber die und die Freunde, die im Fall der Fälle wüssten, was hier zu tun ist.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Schweres Thema und irgendwie gerade trotzdem, für mich fühlt sich das gerade irgendwie nicht so schwer an, sondern eher sehr hilfreich. Also, weil ich denke, ja, das sind Dinge, die sind total machbar. Und je machbarer Dinge erscheinen, desto weniger Angst muss man davor haben, ne?
Ja.
Vielen Dank, dass du uns das gerade so mitgibst, weil ja, aus deinen Erfahrungen kann man einiges lernen. Was mich wirklich noch interessiert, ist dieses Gefühl von Endlichkeit, dieses Gefühl von Vergänglichkeit, was du in diesem Moment so auf die ganz harte Tour gespürt hast. Macht das was in deinem Empfinden, deinen Kindern gegenüber, deiner Familie gegenüber?
Also ich habe auf jeden Fall durch diese Erfahrung mit dem Prozess des Sich-Erholens kam ganz viel Gelassenheit in mein Leben. Das ist für mich die ganz, ganz große Veränderung, dass ich bin sehr viel gelassener in vielen Familien- und Erziehungsdingen und macht die wirklich intuitiv aus dem Bauch heraus auf die Gefahr hin, Dinge auch falsch zu machen mit meinen Kindern oder zu Hause. Das ist der schöne Nebeneffekt. Manchmal mache ich es mir womöglich auch auf diese Weise eben ein bisschen leichter. Ich gehe nicht mehr so doll da unter in diesem ganzen Familienwahnsinn und zerreibe mich da drin tatsächlich nicht, weil ich dadurch auch gelernt habe, das sind alles bestimmte Phasen, die einen Anfang haben und ein Ende. Und wenn meine 13-Jährige mich gerade mit dem Arsch nicht anguckt und einfach nur blöd findet, dann vertraue ich drauf, dass diese Phase ein Ende haben wird und dass wir wieder ganz wunderbare, haben wir jetzt auch, aber trotzdem so mal irgendwie bei allem oder die Wutanfälle einer Zweijährigen oder, also mich bringt eigentlich gar nicht mehr so viel aus der Fassung, möchte ich sagen. Ich versuche tatsächlich immer eher das, oder ich versuche es gar nicht, es ist so, ich versuche immer oder ich sehe das eher das Gute daran auch oder das, auch wenn es nur ein bisschen ist, vorübergehend dann zum Beispiel mit meiner Teenagerin, ich nur wenige richtig schöne Wonnemomente habe, dann genieße ich die ganz besonders und vertraue darauf, dass auch das vorübergeht, wie ein Sturm an uns vorbeizieht und danach kommen wieder ruhigere Gutwetterphasen für uns. Und ja, mich bringt nicht so viel aus der Ruhe. Auch der ganze, also Thema Schule. Christine, muss ich jetzt auch einmal noch ganz kurz, weil Thema Schule kann einen ja auch fertig machen.
Total.
Und ich habe so viele Freundinnen und Freunde, die wirklich sich da aufreiben und die Kinder begleiten und schon in der Grundschule daneben sitzen. Und ich bewundere das. Ich habe nie die Zeit und Muße gehabt. Ich kenne aber auch Eltern, die viele Kinder haben und es trotzdem schaffen, ja, neben jedem Kind zu sitzen. So. Ich habe da jetzt aber auch vielleicht ein bisschen einen Vorteil, weil ich jetzt nicht so einen wahnsinnigen Anspruch habe an, ich brauche keine guten Noten, die sollen eine gute Schulzeit haben und sich wohlfühlen und ich kann einfach nur da sein und die Tür öffnen und sie in den Arm nehmen, wenn irgendwas nicht gut lief und dafür sorgen, dass sie an anderer Stelle vielleicht sich stolz auf die Schulter klopfen für irgendwas, was in der Schule nicht zählt, weil sie sich um irgendjemanden gekümmert haben, jemanden gerüstet haben, was ich persönlich sehr viel wichtiger finde als eine 2 in Bio.
Aber liegt es daran, dass du in diesem einen Moment wie so eine Kernschmelze einmal betrieben hast, unfreiwilligerweise, dass du einmal so zusammengeschmolzen hast aufs absolut Wesentlichste, sodass du jetzt dieses Ganze drumherum, dass du sehr gut erkennen kannst für dich, was für dich nicht wesentlich ist? Sowas wie die besten Noten oder keine Ahnung.
Das ist ein sehr schönes Bild tatsächlich, Kernschmelze, ja. Genau so ist es, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenken muss, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig, sondern es ist einfach total klar. Und es ist einfach geblieben. In jedem Moment meines Lebens weiß ich sehr genau, worum es mir in welcher Sache auch immer geht. Und ich kann ganz viel beiseite schieben, weil es für mich nicht von Bedeutung ist.
Aber das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass man natürlich nicht in der Intensität und in der Nachhaltigkeit vielleicht, ne, aber sich regelmäßig mal hinzusetzen und dieses Gedankenexperiment da doch mal durchzuspielen. Was, wenn es jetzt nur ums Existenziellste ginge? Was wäre das? Das finde ich eigentlich gerade eine schöne Inspiration, auch so für mich, mich nochmal hinzusetzen und zu überlegen, um was geht's hier eigentlich? Also was ist wirklich wichtig? Weil ich glaube, dass man sich sehr oft, ich weiß es ja, ich habe auch 4 Kinder, wie oft man sich im Klein-Klein zerreibt und dann denkt, war es das jetzt wert? Also ja, finde ich einen ganz schönen Gedanken, da auch nochmal anders zu gucken. Und auch interessant, dass du sagst, du kannst über dieses, okay, meine 13-Jährige findet mich halt gerade kacke, kannst du anders hinwegsehen. Irgendwie ja auch schön, dass sie überhaupt jemanden kacke finden darf. Du weißt, das ist ein Geschenk, ich bin hier, reib dich an mir auf. Ja. Dass ich da bin, ist irgendwie ein schönes Geschenk. Auch ein guter Gedanke.
Meine Liebe kann ihr niemand nehmen und sie vertraut darauf und weiß, dass sie die und deswegen kann sie noch so kratzbürstig sein, auch wenn es nervt, klar. Gell?
frag mich nicht. Naja, aber ich glaube, das, was ich hier so gerade mitnehme aus dem Gespräch, ist ganz viel Vertrauen. Also dieses, ja, du sitzt hier so vertrauensvoll und das ist was Schönes, was ich gerade auch gerne mir ein bisschen von dir pflücke und damit rauszugehen heute ist ein schönes Geschenk und ich hoffe, dass das den anderen auch so geht, die uns heute zugehört haben. Ich weiß, schwere Kost mitunter und ich habe das ein oder andere Mal hier gerade doch mit feuchten Augen gesessen und auch wenn ich am Anfang versprochen hatte, es wird alles nicht schwermütig, ich habe es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, aber ja, es ist schwermütig würde ich es auch gar nicht unbedingt nennen wollen, sondern tiefgehend und berührend. Und dafür danke, dass du uns da hast dran teilhaben lassen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Christine.
Ja, wenn ihr von Maike noch ein bisschen mehr hören sehen wollt, also ihr könnt ihr auf Instagram folgen, das vertaggen wir mal. Da werdet ihr auch ein paar mehr Infos bekommen, was sie so macht. Sie bietet zum Beispiel Geschichtenwerkstätten für Kinder an, hat auch einen Podcast. Und ja, da könnt ihr so ein bisschen gucken, wie sie als Mama den Alltag so wuppt. Und ihr habt ja gemerkt, wie inspirierend es ist, ihr zuzuhören. Ich fand es auf jeden Fall mega schön. Und bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter, dann mit einer neuen Folge mit Elke Schicke gemeinsam. Eure Fragen. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik, was auch immer habt, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Wir leiten auch gerne Post an Maike weiter. Ja, bis wir uns wieder hören, würde ich sagen, tschüss und alles Liebe aus Hamburg.